Wir hatten besprochen, wir sind noch immer noch dabei.
Beim Verständnis. Der Wassertaufe. Wir hatten von Tauf Kontext gesprochen in der Heiligen Schrift. Wir wollen jetzt von der Bedeutung der christlichen Wassertaufe sprechen. Ich glaube, das B, ja? Was ist Taufe nicht und was ist sie wohl? Zuerst, was ist Taufe nicht? Es gibt einiges in der Schrift, das so heißt, aber es nicht ist. Jesus spricht einmal von Scheidung, die Nichtscheidung ist. Im Alten Testament spricht Jesaja von Opfern, Gottesdiensten, die nicht Gottesdienst sind. Auch an dieser Stelle kann man sagen, oder muss man leider sagen, Taufe ist nicht alles, was so heißt. Die Johannestaufe der Epheser, obwohl messianisch, was ja christlich heißt, galt nicht als Taufe auf den Glauben an Jesus Christus, Apostelgeschichte 19, weil dieser Glaube eben noch nicht vollzogen worden war. Man vergleiche auch, und Galater 3, Vers 27 hierzu. Galater 3, Vers 27 sagt, alle, die getauft sind, haben Jesus Christus, alle, die auf Jesus Christus getauft sind, haben Jesus Christus angezogen. Das stimmt, das ist eine Wahrheit, wenn eins von zweierlei vorhanden ist. Es kann wahr sein, wenn Taufe und das Anziehen von Jesus Christus zur gleichen Zeit stattfinden. Dann kann man sagen, dass alle die, die getauft sind, Christus Jesus angezogen haben. Der zweite Fall, bei dem es möglich sein kann, ist, wenn man Jesus Christus anzieht, bevor man getauft wird, dann kann es auch heißen, alle die, die getauft sind, sind solche, die Jesus Christus angezogen haben. Aber es kann nicht der Fall sein, wenn die Taufe vor dem Anziehen von Jesus Christus kommt, dann würde die Aussage nicht mehr stimmen. Die christliche Wassertaufe, ich erinnere auch an 1. Korinther 11, Vers 20, wo Abendmahl nicht Abendmahl ist. Paulus sagt, wenn ihr zusammenkommt, ist es nicht, um des Herrn Mahl zu feiern. Aber das war schon ihre Absicht. Aber Paulus sagt, das ist nicht eigentlich, was ihr dann tut. Die christliche Wassertaufe ist nicht ein Zeichen des neuen Bundes. Sie ist nicht ein Zeichen des neuen Bundes. Paulus sagt nicht in Kolosser 2, Vers 12, dass Taufe Beschneidung ist. Wäre dieses der Fall, dann wäre Römer 2, Vers 28 so zu verstehen, dass nicht alles, was Beschneidung ist, heißt, Beschneidung ist. Und das wäre natürlich der Fall. Dann muss aber daran erinnert werden, dass nicht alles, was Beschneidung heißt, Beschneidung ist. Aber Paulus sagt, geht nicht so weit, dass er sagt, Beschneidung wäre Taufe oder Taufe wäre Beschneidung. Jesus sagt, bei der Einführung des Abendmahls, der Kelch des Abendmahls stelle den neuen Bund dar. Also im Abendmahl ist das Zeichen des neuen Bundes. Die christliche Wassertaufe bedeutet auch nicht die persönliche Heilswende. Das geht aus Folgendem hervor. Apostelgeschichte 8 werden Taufe oder fallen Taufe und Heilsanwendung auseinander. Es sind zwei verschiedene Ereignisse. Sie können auseinanderfallen. In Apostelgeschichte 10 fallen die zwei ebenfalls auseinander. Und wenn sie auseinanderfallen können, dann heißt das, dass sie nicht, dass eins nicht im Wesen des anderen liegt. Ebenfalls in Kapitel 19 sind sie zeitlich zwei verschiedene Ereignisse. In Apostelgeschichte 18, Vers 8 heißt es, hörend glaubten sie und sie wurden getauft. Hören und Glauben werden hier verbunden. Diese beiden aber werden vom Taufen getrennt. In 1. Korinther 1, Vers 14 dankt Paulus, dass er in Korinth so wenige getauft habe. Läge das Heil aber wirklich in der Taufe, dann stünde dieses im Widerspruch zu Kapitel 4, Vers 15, wo er erklärt, er habe die korinthischen Christen durch das Evangelium gezeugt. Ferner würde es bedeuten, dass er Gott gedankt hätte, dass er, Paulus, so wenige gerettet habe. Die Trennung zwischen Taufe und Wende wird in folgenden Schriftstellen nicht aufgehoben. Apostelgeschichte 2, 38 bis 41. Diesen Text will ich jetzt nicht lesen, aber ich will eine Liste von Aussagen machen über diesen Text. Erstens, das heißt, was der Inhalt uns bietet in Bezug auf Taufe. In diesem Text finden wir, Taufe ist hier eine Handlung des Menschen, etwas, das von ihm gefordert wird. Zweitens, in der Taufe ist jeder einzeln gefragt. Jeder ist einzeln gefragt. Entschuldigen Sie, das ist nicht in der Taufe, im Text, entschuldigen Sie. Im Text ist jeder gefragt, einzeln gefragt. Drittens, ja, jetzt bin ich wirklich verwirrt. In ihr ist jeder, doch in der Taufe ist jeder einzeln gefragt, ja doch. Die Taufe drittens folgt auf eine Gesinnungsänderung. Die Taufe folgt auf eine Gesinnungsänderung. Viertens, Gesinnungsänderung und Taufe sind beide Antwort auf den Ruf des Evangeliums. Gesinnungsänderung und Taufe sind Antwort auf den Ruf des Evangeliums. Fünftens, Erlass der Schuld und Gabe des Heiligen Geistes sind denen verheißen, die umkehren. Sechstens, auf dem Spiel steht die Rettung von einem Gericht, das der ganzen Nation droht. Siebtens, wer dem Ruf folgt, setzt sich vom allgemeinen Volk ab und wird einem anderen Volk hinzugefügt. Man wechselt die Zugehörigkeit zu einem Volk gleichsam. Wir sehen später, dass dieses nicht eine in allen Beziehungen der Fall ist, aber grundsätzlich schon. Achtens, die hier dem Ruf folgen, werden getauft, nachdem sie das Evangelium angenommen haben. Neuntens, nach Johannes 1, den Versen 12 und 13, genügt das Aufnehmen, um aus Gott geboren zu werden. Das Aufnehmen des Sohnes Gottes, um aus Gott geboren zu werden und ein Gotteskind zu sein. Wäre nun einer der 3000, die am Pfingsttage das Wort aufnahmen, auf dem Wege von der Straße vor dem Hause der Geistausgießung zu einem der Teiche Jerusalems, wo wahrscheinlich die Taufe stattfand, wäre er aus irgendeinem Grunde gestorben und in die Ewigkeit abberufen worden, dann wäre sein weiterer Aufenthaltsort klar gewesen. Zehntens, im Bericht über den Vollzug der Antwort auf den Ruf, wenn Lukas beschreibt, wie es aussah, als Menschen auf den Ruf antworteten, auf den Ruf, Vers 41 beschreibt er das, gibt er uns die Auslegung gleichsam zu der Formulierung von Petrus in 38, wie er den Vollzug der Antwort sieht. Das zeigt, was Petrus meinte in der Formulierung. Elftens, das heißt, Vers 41 legt Vers 38 aus. Elftens, die Lehre, die aus Vers 38 gezogen wird, hängt zum großen Teil von der Übersetzung bzw. dem Verständnis von Aes ab. Einen Präzedenzfall über den Sinn dieses Wortes, gerade auch in Verbindung mit Taufe, haben wir in Matthäus 3, 5 bis 8 und Vers 11. Es hat dort rückbeziehende Bedeutung. Man vergleiche auch diesen Gebrauch von es in Matthäus 10, den Versen 41a und 42. Zwölftens, die eigenartige Koppelung von Bedingung und Verheißung, die eigenartige Koppelung von Bedingung und Verheißung in Apostelgeschichte 2, 38 und 39 bleibt dennoch irgendwie eine Frage. Erstens muss berücksichtigt werden, dass Petrus spricht, wie er handelt, ziemlich rasch, fast telegrammartig. Man vergleicht auch seinen Stil in seinen Briefen. Es wird manches zusammengedrängt, was die Übersetzung etwas erschweren kann. Zweitens ist deutlich, dass Taufe der erste Bewährungstest des Umkehrenden ist. Überhaupt aus dem Neuen Testament geht dieses hervor. Wenn dieses nicht mehr so bei uns ist, dann, weil die Taufe missbraucht worden ist, mit dem Glauben an Jesus Christus ist man noch nicht am Ende des Heilsweges. Alles, was auf Taufe folgt, ist Bewährung. Jesus ruft auf zur Nachfolge. Wer nach Jahren abfällt, ist wie der, der nie anfing. Taufe ist ein sofortiger Test nach dem Befolgen des Rufes, ein Nachfolgeschritt, der alle weiteren Jüngerschritte veranschaulicht. Man wird von Gott angenommen allein durch den Glauben, aber auch zum Glauben angenommen. Römer 1, Vers 17. Das heißt, man wird gerettet unter der Voraussetzung, dass man ein konsequent Glaubender bleibt. Ein Christ darf nicht zweierlei sein, ein Glaubender und ein Unglaubender oder Nichtglaubender. Und dazu gehört das Stehen zum verachteten Gekreuzigten vor Menschen. Wer Jesus nachfolgt, nimmt das Kreuz auf sich. Das beginnt bereits mit der Taufe. So gesehen ist Petri Formulierung nur eine Version von dem Aufruf Jesu, dem er selber gefolgt war. In der Taufe bringt der Umkehrende seinen Glauben an Christus zum Ausdruck. Er bezeugt ihn. 13. Es ist eine Hilfe zum Verständnis von Vers 38, wenn man nach Buße, nach dem Wort Buße und vor dem Ausdruck so werdet ihr Gedankenstriche einfügt. Wenn man das tut, dann wird der Text sofort deutlich. Apostelgeschichte 22, Vers 16. Apostelgeschichte 22, Vers 16. Erstens, es muss berücksichtigt werden, dass die Verse 8 und 10 verglichen mit Römer 10, Vers 9 zum Ausdruck bringen, dass Paulus bereits vor den Toren von Damaskus Christ geworden war. Wenn du mit deinem Munde bekennst, Christus ist Herr. Das hat Paulus getan, nachdem er wusste, wer es war, mit dem er sprach. Er hat zweimal Herr gesagt, das erste Mal aus Ehrfurcht und er wusste nicht, wer es war, aber er wusste, es war ein Großer. Als Jesus sich zu erkennen gab, hat er ihn immer oder weiter Herr genannt. Und das, sagt er, gehört zum Christwerden. Verglichen mit 22, Apostelgeschichte 22, 8 und 10, erfahren wir dann, dass das die Stelle seiner Wiedergeburt war. Zweitens, Johannes macht deutlich, der Apostel Johannes, dass Reinigung im Blute Jesu Christi liegt. 1. Johannes 1, Vers 7. Die Reinigung von Sünden, denn Ananias spricht von Waschen, aber die Reinigung selbst liegt im Blute Jesu. Drittens, in der Anrede oder in der Aussage von Ananias, muss das stark metaphorische Denken eines Hebräischen berücksichtigt werden und nicht ins Magische oder beziehungsweise Identische gerückt werden. Ein weiterer Text, der nicht Taufe und Umkehr oder Heilswende identifiziert, Römer 6, 2 bis 5. Römer 6, 2 bis 5. Was sagt uns dieser Text? Erstens, ein Ausleger sagt zu Römer 6, wenn Rettung durch die Taufe kommt, dann sind alle Getauften gerettet. Das beweist aber zu viel. Und was zu viel beweist, hat im Grunde nichts bewiesen. Das ist eine gute Logik. Zweitens, 1. Korinther 1, Vers 17, stellt Paulus Taufe in scharfen Gegensatz zum verkündigten Evangelium. Wenn es um das Mittel zu ihrer Errettung geht. Wenn es zum Mittel der Errettung geht, stellt Paulus Taufe und das verkündigte Evangelium in Gegensatz. Daher muss es Paulus fernliegen, hier in Römer 6, Taufe als eigentliches Mittel zum Einswerden mit Christus zu sehen. Vorausgesetzt, er spricht von der Wassertaufe. Was zunächst einmal anzunehmen ist, man muss damit einmal fertig werden. Drittens, gerechtfertigt wird man durch den Glauben, Römer 5, Vers 1, durch den Glauben an Gott, der den Christus auferweckte, der für uns starb, Kapitel 4, 24 und 25. Also, in dem Blut des Sohnes, Kapitel 5, 8 und 9. In dem Blut, das anstelle unseres Blutes floss. Die Auferstehung rechtfertigte den, der für Sünde starb, also den Sohn Gottes. Die Auferstehung rechtfertigte ihn, denn die Kreuzigung hatte ihn schuldig gemacht. Das heißt, er starb als Schuldiger, weil er als Sündopfer starb. Die Auferstehung zeigt, dass er nicht für seine eigene Sünde starb, sondern für die andere. Er selbst war Gottes Sohn und deshalb sündlos. Der Glaube eines Bußfertigen bringt ihn in den Genuss dieser Gerechtigkeit des Sohnes Gottes. Weshalb die Auferstehung auch uns rechtfertigt, nach 1. Timotheus 3, glaube ich, ist es. Viertens, gerechtfertigt wird man durch Tod, Römer 6 wieder, Verse 6 und 7, 6 und 7, gerechtfertigt wird man durch Tod, ist man nun durch den Glauben gerechtfertigt, so ist man durch den Glauben gestorben. Gestorben mit Christus, der für uns starb und als er starb. Fünftens, der Tod zur Rechtfertigung ist, wie eben angedeutet, der Tod des Christus am Kreuz. Dies ist sehr wichtig für das Verständnis des Textes. Der Tod zur Rechtfertigung ist der des Christus am Kreuz, nicht einer zum Zeitpunkt des Glaubens. Der Glaube bringt einen in den Genuss dieses Todes. Oder den Wert besser. Der Glaube führt ein in den Wert dieses Todes, der ganz und gar für andere war. Ich wusste nicht, dass ich ein Dichter war, der ganz und gar für andere war. Sechstens, dass das Sterben und Auferstehen des Gläubigen nicht zum Zeitpunkt der Taufe geschieht, dass das Sterben und Auferstehen des Gläubigen nicht zum Zeitpunkt der Taufe geschieht, zeigt Vers 6, wo die Kreuzigung der Tod ist, von dem in den vorangehenden Versen die Rede war. Übrigens, wenn Paulus von Kreuzigung spricht, dann meint er immer den eigentlichen geschichtlichen Tod Jesu Christi. Wo die Kreuzigung der Tod ist, von dem in den vorangehenden Versen die Rede war. Von daher gesehen wird auf die bessere Übersetzung von Eis sein. Ich glaube, da liegt die Lösung. Im Deutschen kann man das tun, im Englischen ist es schwieriger. Auch Vers 8 muss berücksichtigt werden, wie schon vorhin gesagt. Der Tod Christi ist der, bei dem man starb. Von daher gesehen muss man also auf übersetzen, das heißt rückbeziehend wieder, haben wir wieder rückbeziehende Bedeutung. Siebtens, ist man auf Christus getauft, dann ist man auf seinen Tod getauft. Vers 3. Für den Gläubigen bedeutet aber diese Taufe, Vers 4, ein Beerdigtwerden, indem man mit Christus identifiziert wird. Syne taphimen auto. Vers 8, Entschuldigung, achtens. Vers 5 ist Begründung von Vers 4. Vers 5 ist Begründung von Vers 4. Beide sprechen von Tod und Auferstehung. Beide nehmen Identifizierung mit Christus als Tatsache an. Aber während in Vers 4 von Auferstehung im Konjunktiv gesprochen wird, wird in Vers 5 davon in der indikativen Zukunftsform gesprochen. Es soll etwas anders werden, soll anders werden, wie es ist, nach Vers 4. Weil etwas anders geworden ist, Vers 5. Anders geworden ist man in der Wiedergeburt. 2. Korinther 5, Vers 17. In der Wiedergeburt wurde man mit Christus verwachsen. Symphitoi gegonamin, Vers 5. Das ist die Voraussetzung für die Gewissheit, dass wir in der Ähnlichkeit seiner Auferstehung sein werden. 9. Diese Tatsache wird nun von Paulus gebraucht, um die Römer in Vers 4 zu motivieren. Wer getauft wurde, hat sich mit Christi Tod identifiziert, sagt, er sei von der Oberfläche der sichtbaren Welt verschwunden, hat sich aber mit Christi Auferstehung identifiziert und ist also verpflichtet, als Auferstandener zu leben. Das ist aber möglich, Vers 5, wo gar heißt, denn, das ist aber möglich, weil man zuvor wirklich mit Christus eins geworden war. Durch den Glauben wurde ich Christus ähnlich in Tod und Auferstehung, was dann in der Taufe zum Ausdruck kommt, so dass ich motiviert werden kann, später angesprochen werden kann, so zu leben, weil ich mich in der Taufe verpflichtet habe, so zu leben, wie ich im Glauben es begonnen hatte. 10. Nun eine entsprechende Übersetzung von Römer 6, 2 bis 7. Das sei fern, das heißt, werden wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehmen. Das sei fern. Wie werden wir, die wir der Sünde starben, noch in ihr leben? Oder seid ihr in Unkenntnis dessen, dass so viele von uns, die wir auf Christus Jesus hin getauft wurden, auf seinen Tod getauft wurden? Die Geschichte Jesu ist eine, dass er starb. Wir wurden also mitbegraben mit ihm durch die Taufe auf seinen Tod, damit, gleich wie Christus von den Toten geweckt wurde durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen des Lebens wandelten. Denn wenn wir Verwachsene geworden sind in der Ähnlichkeit seines Sohnes, so werden wir sie aber bestimmt auch sein in der seiner Auferstehung. Von diesem Kenntnis nehmend, dass unser alter Mensch gekreuzigt wurde, als Christus starb, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, damit wir der Sünde nicht länger Sklavendienst zu leisten hätten. Denn wer starb, ist gerechtfertigt worden von der Sünde. Wenn er nicht aufsteht, ist es zu spät natürlich. Aber wenn er wieder auferstehen kann, dann hat es einen Wert, gerechtfertigt zu werden, wenn man stirbt. Und das ist die Argumentation von Paulus. Entschuldigung. Galater 3, Vers 27, hatte ich schon in einer anderen Beziehung angeführt, aber es gehört auch hierhin. Galater 3, Vers 27 identifiziert Taufe und Heilsanwendung nicht notwendigerweise. Dort müssen Taufe und Heilsanwendung nicht zusammenfallen. Sie zwingen also nicht zu einer Identifizierung. Kolosser 2. Das heißt, ich hoffe, Sie verstehen die Art der Argumentation. Zuerst steht geschrieben in einigen Texten, dass die zwei nicht wesensmäßig zusammengehören, dass sie auseinanderfallen. Und dann besprechen wir Texte, die zwei zu identifizieren scheinen, aber es eigentlich nicht tun. Kolosser 2, 10 bis 12. Kolosser 2, 10 bis 12. Übrigens, eine gute Besprechung von Tauftexten haben Sie bei Markus Barth, Taufe, ein Sakrament, Fragezeichen. Er geht biblisch-theologisch vor. Das heißt, er bespricht die verschiedenen Texte. Er selbst findet 1. Petrus 3 als maßgebend für die anderen Texte. Ich würde da nicht mit ihm übereingehen, aber er hat einige sehr gute Auslegungen zu von Tauftexten. Kolosser 2, 10 bis 12, auch an dieser Stelle. Erstens, es geht hier um Menschen, die in Christus sind, bei denen das Heil angewendet wurde. Vers 10. Zweitens, es geht auch darum, dass man in Christus alles bereits hat. Man hat in Christus alles. Übrigens, Paulus zeigt den kolossischen Christen, dass Christus die Antwort ist auf die zwei großen Versuchungen. In der Irrlehre wird zweierlei angeboten. Die kolossischen Christen haben sie noch nicht angenommen, aber zweierlei wird angeboten. Einmal auf der einen Seite heißt es, ihr kolossischen Christen habt zwar etwas, aber ihr habt nicht alles. Ihr braucht noch mehr. Und Paulus sagt nichts. In Christus habt ihr alles. Lasst euch nichts aufschwatzen, was euch mehr anbietet. Zweitens, in der Irrlehre heißt es, ihr habt zu viel, ihr seid zu bequem, ihr lebt zu reich. Ihr müsst beschnitten werden, ihr müsst leiden, ihr müsst in die Askese. Paulus sagt nichts. Wir haben alles verloren, was wir zu verlieren haben, um Gott zu beeindrucken. In Christus haben wir alles verloren. Er hat nicht nur ein Stückchen Fleisch verloren oder Haut, er hat sein Leben verloren. Und wenn Sie in Christus sind, dann haben Sie Ihr Leben verloren. Sie könnten nicht mehr verlieren. Also in Christus haben wir alles abgelegt. Dass es dann entsprechend so sein soll im Leben, das sagt er in Kapitel 3. Aber das ist etwas anderes als ein Mittel, um bei Gott angenommen zu sein. Das sagt er dann in Kapitel 2. Ferner, drittens, es geht um die Herrschaft Christi. Es geht hier um die Herrschaft Christi. Viertens, die kolossischen Christen wurden beschnitten. Vers 11. Sie gelten als Beschnittene. Fünftens, diese Beschneidung wurde nicht von Händen vollzogen. Sechstens, übrigens, es ist eine gute Hilfe zum Verständnis eines Textes, wenn man mal ganz sorgfältig notiert, was sagt der Text eigentlich. Wenn man merkt, man ist in Gefahr, zu viel hier aufzuschreiben, dann schreibt man auch das auf, was der Text nicht sagt. Das ist auch mal eine Hilfe. Wo waren wir sechstens? Die Beschneidung geschah in Christus, in dem Abziehen und Weglegen des Leibes. Des Leibes, der von Sünden des Fleisches gekennzeichnet war. Nämlich in der Beschneidung des Christus. Am Kreuz trug Christus unsere Sünden. Siebtens, die Beschneidung Christi ist das Ablegen eines ganzen Leibes, nicht nur eines Körperteilchens. Achtens, die Beschneidung der Kolosser besteht in der Beschneidung des Christus. Ende Vers 11. Neuntens, es geht im ganzen Text auch um eine Beerdigung. Das heißt, um das Weglegen des Leibes. Das Weglegen des Leibes ist total. Vers 12. Zehntens, die Beerdigung ist in erster Linie Christi Beerdigung, wie auch das Abziehen des Leibes ihm gehört. Zum ersten Mal aber kommt hier nun in dieser Verbindung Sünden vor. wodurch die Stellvertretung zum Ausdruck kommt. Taufe ist ein Ja zur Stellvertretung. In ihr sagt man, dass man mitbegraben war, als Christus begraben wurde. Elftens, Vers 12a ergänzt Vers 11. Vers 12a ergänzt Vers 11. In der Beschneidung Christi, ihr wurdet ja mitbegraben. En ho, das Vers 12b einleitet, en ho, das Vers 12b einleitet, dürfte parallel stehen zum Anfang von Vers 11, das heißt in Christus. Die Frage, auf was sich ho hier bezieht, aber wahrscheinlich auf Christus. En ho, das Vers 12b einleitet, dürfte parallel stehen zum Anfang von Vers 11. Das heißt, in Christus ist man gestorben, das heißt beschnitten, und auferstanden. Auferstanden ist man durch den Glauben, durch denselben, durch den man mit Christus starb. Zwölftens, Übersetzung von Kolosser 2, 10 bis 12. Ihr seid in ihm erfüllt oder ganz gefüllt oder ganz vollständig, welcher das Haupt ist, er ist Herr, welcher das Haupt ist alles Fürstlichen und aller Autorität, in welchem, das heißt in Christus, ihr auch mitbeschnitten wurdet mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschah, in dem Entfernen des Leibes, der Sünden des Fleisches, in der Beschneidung des Christus und jetzt auch den Aorist berücksichtigend mit Ja, ihr wurdet ja mitbegraben mit ihm in der Taufe, in welchem, das heißt, man kann auch hier Gedankenstriche einfügen, Vers 12 noch einmal, in der Beschneidung Christi, Gedankenstrich, ihr wurdet ja mitbegraben mit ihm in der Taufe, Gedankenstrich, Komma, in welchem, das heißt in Christus, ihr auch mit auferweckt wurdet, durch den Glauben an das Wirken Gottes, der ihn von den Toten weckte. 1. Petrus 3, Vers 21. Hier steht, was die Taufe nicht ist und was sie wohl ist. Hier steht ihr Bezug zum geschichtlichen und eschatologischen Heil in Christus, zum geschichtlichen sowohl als zum eschatologischen Heil in Christus und ferner, zum dritten, ihre Beleuchtung durch einen der dramatischsten Fälle in der Gerichts- und Heilsgeschichte Gottes, das heißt Bezug auf die Sintflut. Erstens, Taufe ist nicht ein Wegtun, sagt Petrus, fleischlichen Schmutzes. Taufe ist nicht ein Wegtun fleischlichen Schmutzes. Dieses ist eine negative Aussage, was es nicht ist. Es heißt also, nicht, Taufe ist eine Waschung. Es heißt, Taufe ist nicht eine Waschung. Ist auch dasselbe. Es ist eine starke Negation. Die Negation hier ist eine sehr starke. Das heißt, es wäre sonderlich, wenn Petrus, nachdem er bis zu Noah ausgeholt hat, nun sagen wollte plötzlich, aber Taufe ist kein Samstagbad. Das heißt, äußerlicher Schmutz wird hier nicht gemeint. Das war wohl selbstverständlich bei einem Akt, der nur einmal im Leben vorkam und dann im Zeichen einer Weichenstellung für eine Ewigkeit. Was er betont, ist, dass kein Sündenschmutz des Fleisches hiermit weggetan wird. Und es ist wichtig, das auseinanderzuhalten. Petrus wird wahrscheinlich nicht meinen, wenn das oder sagen, Taufe ist nicht ein Bad, wie man sich badet, sondern Taufe ist nicht das Abtun von fleischlichem oder sündlichem Sündenschmutz. Zweitens, nachdem Petrus es für wichtig erachtet hat, zu sagen, was Taufe nicht ist, also nicht eine geistliche Reinigung, müssen wir annehmen, dass er nun sagen will, was sie wirklich ist. Wir haben die nächste Aussage als eine Lehraussage aufzufassen. Was jetzt kommt, muss also im Einklang stehen mit dem, was sonst über Taufe gesagt wird im Neuen Testament, wenn wir voraussetzen wollen, dass sie eine Einheit ist. Taufe ist, sagt Petrus, Eperotema. Es gibt in der Hauptsache zwei oder drei Übersetzungsmöglichkeiten dieses Wortes. A, eine Übersetzungsmöglichkeit, Eperotema würde heißen, eine Frage oder eine Bitte oder eine Forderung. Frage, Bitte, Forderung. Wenn dies die Übersetzung wäre, dann würden wir so, dann würde der Text Folgendes sagen. In diesem Fall wäre Taufe einmal die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen, oder es könnte auch heißen, die Taufe wäre das Fragen eines guten Gewissens nach Gott. Die Bitte um ein gutes Gewissen oder die Frage eines guten Gewissens nach Gott. B. Eine weitere Bedeutung ist möglich. Eperotima kann heißen die Antwort eines katechetisch Befragten. Die Antwort eines, der katechetisch befragt war. So ist Taufe die Antwort an Gott eines Befragten, aber eines guten Gewissens. C, eine dritte Übersetzungsmöglichkeit von Eperotima, nach einer Frage und einer genannten Bedingung ist Eperotima das antwortende Engagement oder die Verpflichtung, eine Verpflichtung nach einer Frage verbunden mit einer Bedingung. Diese Übersetzungsmöglichkeit ist belegt als byzantinisch-griechisches Idiom. Byzantinisch-griechisches Idiom. Und nun die Reaktion zu diesen Übersetzungen. Schriftgemäß könnte meines Erachtens B oder C sein. Die Antwort eines katechetisch Befragten oder nach einer Frage und einer genannten Bedingung das antwortende Engagement oder die Verpflichtung. Schriftgemäß könnten also B oder C sein, nicht aber A. Warum nicht A? In dem Fall wäre Taufe eine Form von Buße. Die Buße geht aber der Taufe voran. Bereits bei Johannes und dann auch am Pfingsttage, später bei Cornelius. Und überall dort, wo man auf Glauben hin getauft wurde, da Buße, Glaube vorangeht. Wenn Taufe als Anruf Gottes verstanden wird, wenn Taufe als Anruf Gottes verstanden wird, das heißt, dass man Gott anruft, dann hätte Ananias sich geirrt, der Paulus anwies, vorher Gott anzurufen. Und dann wäre es auch schwierig mit der Heilsgewissheit, denn wann sollte das Gebet erhört werden, wenn Taufe erst die Bitte um Vergebung ist? Dann würde man ja auch mit schlechtem Gewissen in die Taufe hineingehen, denn das schlechte Gewissen ist ja erst, was später käme. Im Vorbild ist es aber anders, das heißt in der Sintflut. Da geht der glaubende und gerechte Noah im Gehorsam in die Arche, wodurch er in der Flut auf tragendem Wasser gerettet wird. Übersetzung von 1. Petrus 3, Vers 21. Ein Bild von dem Wasser, das auch uns nun rettet. Ich müsste etwas weiter ausholen. Hingegangen war den Geistern in ein Gefängnis verkündet, die sich einst widersetzt hatten, als die Langmut Gottes ein für allemal am Erdulden war in den Tagen Noahs, während eine Arche in Zubereitung war, in welche wenige hineingingen, das heißt 8 Seelen, und hindurch gerettet wurden durch Wasser, ein Bild von dem Wasser, das auch uns nun rettet. Taufe ist nicht ein Wegtun von Unreinigkeit des Fleisches, sondern das Engagement für Gott eines befragten guten Gewissens. Durch Jesu Christi Auferstehung, das heißt gerettet durch die Auferstehung Christi, welcher zur Rechten Gottes ist. Das heißt also, Taufe ist nicht die Heilswende selbst. Wir gehen weiter.